auch ganz wirtschaftlich gesehen, wir haben ja mit Snox irgendwie letztes Jahr 17 Millionen Euro Cash generiert mit dem langweiligen Business, um jetzt vielleicht more fancy Yoga-Lifestyle-Marke wie Oceans Apart zu kaufen. Also so sehen wir eher vorne raus. So, wir glauben dran, so Sachen zu kaufen und ergänzen und dass das wichtig ist. Wir glauben nur dann eher an ein House of Brands mit verschiedenen Marken und nicht zwanghaft, krampfhaft versuchen, alles unter Snox zu packen.
Herzlich willkommen, du bist bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Meinen letzten Podcast mit dem Johannes Kliesch von Snox, den hatte ich, glaube ich, im Mai 2023. Heute gibt uns der Gründer des erfolgreichen Fashion-Unternehmens Snox ein Update. Er ist ein hervorragender, sehr offener Communicator, was ich gern einmal auf Herz und Nieren testen möchte. Snox hat vieles erreicht in den letzten anderthalb Jahren seit unserem letzten Podcast, aber vielleicht auch ein paar Dinge gelernt, die eigentlich anders geplant waren. Lass uns also gemeinsam mal gucken, ob Johannes wirklich so offen über alles spricht oder bei welchen Themen er dann doch eher auf PR-Textbausteine setzt. Ich bin gespannt. Lieben Dank, dass du wieder hier bist. Herzlich willkommen, Johannes Kliesch.
Vielen Dank hier, Christoph, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Gutes Intro.
Danke. Versuch mich nicht milde zu stimmen. Gib uns mal bitte einen kurzen Überblick. Wo stehen wir bei Snox gerade mit dem Umsatz? Ich habe mir irgendwas gemerkt. Nördlich 80 Millionen Euro?
Ja, 2024 86 Millionen Nettoumsatz. Wow. 25 planen wir mit 120 Millionen. Warum der große Sprung? Weil wir gerade eine andere E-Commerce-Firma gekauft haben mit Oceans Apart. Und in 25 kommt jetzt erstmals der Umsatz so wirklich on top, wenn das alles so aufgeht, wie wir uns das vorstellen.
Dann wird es garantiert. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
So 140 Vollzeitleute.
Sind von Oceans Apart knapp 50 Leute gekommen?
Nee, es waren 20 plus minus. Warum sage ich plus minus? Weil noch welche in der Elternzeit sind und so. Also ein bisschen hin und her. Aber operativ Arbeitende sind es, glaube ich, 17, 18. Und bei Snox sind wir so um die 100 bis 120. Müssten in der Größenordnung sein.
Wenn du jetzt sagst, dass ihr, zum einen kommt natürlich der Umsatz noch dazu, aber zum anderen werdet ihr vielleicht auch noch mit Snox wachsen, ist das mit den Mitarbeitenden so zu machen? Oder musst du auch merken, oh, alle 10 Millionen brauche ich auch nochmal 5 oder 10 neue Mitarbeitende?
Ja, eine sehr spannende Frage, mit der wir uns gerade in der Übernahme intensiv beschäftigt haben, ist so, ich will gar nicht zu fachspezifisch sein, aber so der Umsatz pro Mitarbeiter oder die Personalkostenquote ist ein großes, wichtiges Thema, glaube ich, für jedes auch im B2B-Bereich Unternehmen. Im E-Commerce bewegen wir uns da so um die 10% Personalkostenquote oder andersrum gesagt, wir brauchen also richtig gute E-Commerce-Unternehmen schaffen so 750.000 Euro Umsatz pro Mitarbeiter. Das heißt irgendwie in deiner Rechnung bei alle 10 Millionen zusätzlich neu im Umsatz sind wir dann bei so 12, 13 Mitarbeitende. So kann man es etwa rechnen. Jetzt mit einer Übernahme versucht man natürlich, also bei Oceans Apart planen wir gerade so mal 1 Million zu knacken. Also irgendwie also 25 an die 30 Millionen Euro Umsatz zu machen mit ungefähr 30 Vollzeitleuten. Mal gucken, ob das so aufgeht, wie wir uns das vorstellen. Aber eine gute These von dir mit diesen 10 Millionen.
Ich habe gehört, dass ihr einen relativ kleinen Lagerbestand habt, im Wert von irgendwie nur 8 Millionen Euro und dass das eigentlich für den Umsatz, den ihr habt, die Bekanntheit, die ihr habt, total unüblich ist. Hol mich mal bitte ab, ob das so geplant war, ob es eigentlich viele Unternehmen gibt, die so kleine Lagerbestände haben oder ob ihr schon sagt, das ist ganz wichtig für uns, dass wir so flexibel bleiben.
Also ist es ein großer so Wettbewerbsvorteil für uns, wenn wir so flexibel sind. Mein Mitgeschäftsführer und ich haben das ganze Thema operativ übernommen mit Wareneinkauf etc. im Januar 24. Da waren wir bei 17 Millionen Euro Warenbestand, bei damals ja noch um die 72 Millionen Euro Umsatz, also so an die 20% auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehr. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das strategisch, wollen wir das nach unten bekommen, um flexibler zu sein. Dann haben wir viele verschiedene Maßnahmen gemacht, um das Ganze zu optimieren, ob es irgendwie sehr viel Vorbestellungen einführen ist, ob unser Lieferant zum Beispiel haben wir, der Lieferant hat von uns immer abrufbereit knapp 2 Millionen Euro Warenbestand da. Das heißt, er produziert, legt es erstmal zu sich, ist es noch nicht auf unserem Balance Sheet und dann können wir es abrufen. Also ganz viele kleine Maßnahmen, um das hinzubekommen, sodass wir jetzt in der Bestzeit, wie du es gesagt hast, bei 8,5 sind, also irgendwie knapp 10%. Also prozentual haben wir es echt geschafft zu halbieren. Man muss aber auch sagen, dass aufs gesamte Jahr gesehen ist es, glaube ich, realistisch für 25, dass wir so um die 10, 11 Millionen so uns einpendeln und damit sind wir auch sehr zufrieden. Und das hat auch dazu geführt, dass wir einfach die Flexibilität hatten, so ein Oceans Apart jetzt einfach von unserem Girokonto zu kaufen und zu bezahlen, weil einfach unser Geld nicht in Ware gebunden ist, sondern wir haben gerade, kann ich sagen, 17 Millionen Euro Cash auf dem Konto liegen, Working Capital, mit denen wir jetzt auch weitere Zukäufe einfach tätigen können.
Du hattest Oceans Apart aus der Insolvenz gekauft. Ich glaube, ich habe nachher auch ein, zwei Fragen noch zu Oceans Apart. Aber wie sah bei denen der Lagerbestand aus? War das ein höherer Prozentsatz vom Umsatz?
Ja, viel. Es waren 30% zu dem Zeitpunkt, wo wir übernommen haben. Und man muss sagen, also so eine Insolvenz, wenn du in die Insolvenz gehst, hast du ja dann irgendwie 3-4 Monate dann das Insolvenzverfahren. Und am Anfang, als sie Insolvenz angemeldet haben, waren es eher 40-50% vom Umsatz. Wow. Also sie haben dann selber mit Rabatten und so schon versucht, runterzukommen. Und zum Zeitpunkt der Übernahme waren wir noch bei knapp unter 30.
Gibt es, letzte Frage zum Umsatz, zum Lagerbestand, gibt es im Markt trotzdem noch Unternehmen, also ist dieses 40-50% vom Umsatz Lagerbestand, ist das schon so ein Zeichen, dass man sagt, oh, denen geht's nicht so gut? Oder gibt es auch heute noch viele Unternehmen, die sagen, nee, das ist schon ganz normal, dass man fast die Hälfte des Umsatzes an Lagerbestand hat?
Also ich würde sagen, im Handel 40-50% ist zu, also sehr hochwahrscheinlich, dass da irgendwas gerade schief läuft. Also das, also gibt wenig Gründe, warum man das haben will. Natürlich hängt es auch immer zusammen mit der Supply Chain. Wie lange braucht denn deine Ware zu kommen? Bei uns mit Snox, wir müssen alles per Schiff kommen lassen und unsere Boxershorts hat auch lange Lieferzeit. Also wenn ich heute mich entscheide, nachzubestellen auf einem ganz normalen Weg und ohne irgendwie Ultradruck zu machen, dauert es 6 Monate, bis das hier in unserem Lager ist. Also echt lange. Weswegen eher noch Unternehmen, wir haben zum Beispiel unsere Freunde von Pure Lay, die produzieren irgendwie, also Schmuck, die produzieren in 2-3 Wochen und dann lassen sie es einfach per Flugzeug kommen, weil es halt so klein ist. Also die haben vielleicht, lass es 6 Wochen sein versus irgendwie bis zu 6 Monaten bei uns. Muss auch nicht immer sein, kann auch mal 4, 4,5 sein. Aber wenn mich das vergleicht, dann kann ich es ja sogar noch effizienter und noch geringer machen, weil ich ja viel schneller meine Ware drehen kann. Und dementsprechend gibt es bestimmt auch Waren, die ein Jahr Produktionszeit haben oder vielleicht mal 15 Monate so in Richtung Möbel oder ähnliches, wo ich dann mal sage, okay, da ist vielleicht echt sinnvoll, 40-50% vom Nettoumsatz zu haben. Aber wenn man jetzt hier zuhört und sich mal seine BWA anschaut, dann sollten einem schon die Alarmglocken läuten, wenn man da 40% hat.
Weißt du noch, wie lang eine SMS sein darf? Wie viele Zeichen darf eine SMS haben? Kennst du dich damit noch aus? Wenn du schätzen müsstest. Also ich helfe dir ein bisschen.
140, würde ich sagen.
Ja, gar nicht schlecht. Ich glaube, 160 waren das. Vielleicht hast du recht, vielleicht habe ich Unrecht. Aber du hast in den letzten Jahren dich so von Marktplatz Hero von Amazon zu einer richtigen großen Marke, Brand entwickelt mit Snox. Hast jetzt eine SMS-Länge Zeit, sozusagen deinem Nachfolger im Unternehmen, zu sagen, was die Erfolgsstrategie ist, wie ihr sozusagen so erfolgreich geworden seid. Wie könnte man in SMS-Länge ausdrücken, wie du es geschafft hast, vom Marktplatz Hero zur richtig großen Marke zu werden?
Erstmal finde ich das eine brutal geile Frage und auch vom Fit her natürlich zu einem Vodafone-Podcast richtig geil. Also wer sich das ausgedacht hat, Chapeau, finde ich richtig gut. Was unsere Erfolgsstrategie ist,
welche Taktiken, welche Maßnahmen, also wo du sagst, okay, das hat schon wahrscheinlich echt einen relevanten Anteil an diesem ganzen Wachstum und an dem Wert des Unternehmens mitgetragen. Ja.
Also ich würde schreiben, hey XYZ, konzentriere dich bei der Führung des Unternehmens sehr stark in erster Linie auf das Team. Wir haben 150 extrem motivierte Leute, die sehr nach Freiheit und Selbstverwirklichung streben, kümmert dich zu 90% deiner Zeit darum und die letzten 10% kümmert dich um möglichst effizient dein Marketing digital einzusetzen. So, das, also Team, was ich damit ausdrücken will, Team und vor allem dann auch so Marketing zu machen. So, vor 3-4 Jahren ging es noch sehr viel drum, so, wo ist so underpriced attention? Wo kann ich irgendwie, wo gibt's gerade so Hacks und Sachen? Man muss aber leider sagen, in der Größenordnung, wo wir sind, geht's gerade eher jetzt drum, so, weil es bringt jetzt nichts, einen Kanal, wo es gerade ein bisschen günstiger ist, zu finden, sondern es geht jetzt eher drum, wir geben im Jahr so Marketing-Budget-mäßig ungefähr 20, 25 Millionen aus. Wie setzen wir die möglichst effizient ein in Unterscheidung Neukunden versus Bestandskunden, in welchem Channel, in welchem Monat? Und da spielt eigentlich im E-Commerce die meiste Musik. Also wie man allokiert, und darauf muss man sich schon einen Großteil, einer der CEOs oder seitens der Geschäftsführung muss sich darauf schon konzentrieren.
Ich war irgendwann mal ganz überrascht. Du hattest mal erzählt, ihr habt kümmert euch auch sehr darum, wahrzunehmen oder zu fragen, wie eure Kunden und Kundinnen euch wahrnehmen und was sie mit euren Produkten machen und wie sie damit zufrieden sind. Und ihr hattet, glaube ich, in den ersten Jahren auch mal so Partys, wo ihr dann irgendwie die größten Kunden eingeladen habt. Und ich hatte dann gefragt, oh, was lassen die denn im Jahr bei euch? Und da sagst du, teilweise halt so 500 Euro im Jahr. Also das sind gar keine riesen Warenkörbe, die im Jahr so bei euch bleiben mitunter. Was kannst du uns über deine Kundinnen und Kunden sagen? Was geben die so im Jahr aus? Was verdienen sie? Was zahlen sie so pro Basket? Was machen die sonst so? Was interessiert die sonst so?
Der durchschnittliche AOV bei uns ist 44 Euro netto in der Größenordnung. Und so Customer Lifetime Value bewegt sich zwischen 60 und 80 Euro, je nach Kohorte, Betrachtung und so. Also stimme ich dir zu, es ist gar nicht mega viel, weil die Realität sieht leider bei uns aus, wenn du irgendwie 2 Packungen Boxershorts hast, dann bist du halt irgendwie durch. Also mehr Boxershorts brauchst du halt einfach nicht. Unser, sage ich mal, A-Kunde bestellt irgendwie 2 Packungen Unterwäsche. Mann oder Frau natürlich unterschiedlich. Dann eine Frau noch ein BH, war zum Beispiel unser schnellst wachsende Produktkategorie in 2024, war Damen-BHs. Und dann noch Socken dazu. Also dann kommen wir auf eine Größenordnung von 150, 200 Euro sind so Top-Tier, wo wir auch in der Anzahl echt viele haben. Dann gibt es Käuferschaften, wo du gesagt hast, um die 500 Euro haben wir natürlich nicht so viel, aber das sind die Muttis, die für die ganze Familie, die für den Ehemann die Boxershorts kaufen, für die Kinder die Socken, für sich selber auch noch was. Das sind dann Kundengruppen, wo wir mal in Richtung auch 500 Euro gehen. Und so ist auch das zu beantworten, was sind unsere Kunden. Es ist zwischen 25 und 34 ist unsere Kernzielgruppe. Wir haben aber tatsächlich mehr 36- bis 45-Jährige als 18- bis 25-Jährige. Also wir sind echt eher dann älter werdend. Und es ist natürlich kein Alter, aber im direkten Vergleich zu der 18 bis 25. Und deswegen würde ich sagen, die breite Bevölkerung mit mittelständischen Einkommensverhältnissen, weil natürlich sind wir inzwischen auch nicht mehr günstig. Daher finde ich gerade von der Markenpositionierung, glaube ich, vergleichbar wie mit einem Vodafone. Ihr seid nicht die günstigsten auf dem Markt, aber ihr seid auch nicht die allerteuersten, sondern mittleres bis gehobenes Segment. Und da sehen wir auch unsere Kundschaft von Snox.
Ich glaube, ihr habt inzwischen auch mehr weiblich als männliche Kunden. Hast du irgendwas gelernt in diesem Shift, wo du sagtest, ach witzig, bei den männlichen Kunden musste ich früher einen anderen Aufbau vom Checkout machen, aber ich sehe, dass bei weiblichen Kunden noch ganz andere Informationen auf dem Checkout zu finden sein müssen, als vielleicht bei anderen Zielgruppen, die wir vorhatten. Gibt es solche Unterschiede oder sagst du, nee, im Grunde merkt man das im Checkout beispielsweise überhaupt nicht? Das würde mich interessieren.
Mega Frage, haben wir tatsächlich so knapp vor einem Dreivierteljahr angefangen und gestern hatte ich dazu ein Meeting, deswegen ist es noch ganz aktuell im Kopf, dass wir machen sehr viel AB-Testing in unserem Online-Shop, Conversion Rate Optimierung, und wir haben vor einem Dreivierteljahr angefangen, Männer und Frauen Produktseiten, also PDPs, zu unterscheiden, weil davor haben wir immer überall alles getestet und dann kamen wir langsam, in den ersten 4 Monaten hatten wir nicht einen erfolgreichen AB-Test im Snox Online-Shop. Von 20 Stück, nichts war erfolgreich. Und dann waren wir halt so an dem Moment, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt anfangen, Männer und Frauen wollen wir mal anfangen zu unterscheiden, ja, weil es war zwar nicht mehr möglich, einen Test zu finden, der auf Männer bei Boxershorts einkaufen gut funktioniert, aber auch eine Frau, die gerade einen Darm-BH ist. Und intern habe ich immer die Metapher gemacht, einen Intermissimi-Store oder so ein Hunkemöller, überlegt euch mal, wie der aussieht im Vergleich zu so einer Herren-Unterhosen-Abteilung. Das ist halt ganz anders, allein von den Farben, von der Wahrnehmung. Und so ist es tatsächlich auch. Und wir haben jetzt viel getestet im zweiten Halbjahr und es ist tatsächlich wirklich enorm zu sehen, wie die Kaufentscheidung und das Kaufverhalten unterschiedlich ist. So ein paar Sachen, um das zu verdeutlichen, zum Beispiel einmal die Buttonfarbe. Frauen, haben wir rausgefunden, lieben es, transparente Buttons zu haben, gar keine Farbe drin, sondern nur die Outline. Und Männer mögen es schwarz, ganz klar. Also das war ein ganz spannender Test. Also unsere gesamten E-Mails sehen bei Männern und Frauen auch komplett unterschiedlich aus. Im Online-Shop ist es nicht ganz so einfach, weil jetzt in der Button-Frage ist es so technisch schwer umsetzbar. Auf der PDP hast du dann zum Beispiel einen schwarzen Button, dann kommst du in den Checkout und dann wird er auf einmal gelb und so. Deswegen haben wir überall schwarz, aber insgesamt sehen wir, dass Frauen viel mehr über Inspiration und Ästhetik einkaufen und bei Männern geht es um eine Schnelligkeit, Klarheit. Welche Vorteile habe ich? Diese 3, 4. Okay, ich kaufe und dann muss es möglichst schnell gehen. Und eine Frau guckt da nochmal, zum Beispiel bei Damenunterwäsche funktioniert es extrem gut. So diese kennt man von Amazon, schau dir doch mal das an oder willst du es nicht im Set kaufen? Bei Männern Katastrophe. Ich will meine schwarze Boxershorts und nerv mich nicht, dass ich jetzt noch ein Unterhemd oder Socken kaufen will. Ich bin gerade nur da, um meine 6 oder 12 Paar Boxershorts zu kaufen. Also da sehen wir schon enorme Unterschiede.
Ah, super. Vielen Dank. Das ist sehr interessant gewesen. Ich glaube, du hast auch letztes Jahr mal gesagt oder sagst öfter, Produkt ist das beste Brandbuilding. Würdest du sagen, dass euer Produkt immer noch von Jahr zu Jahr besser wird? Also sind zum Beispiel Sportsocken, die ich heute kaufe, würdest du nochmal sagen, guck mal, an diesen 3 Stellen sind die viel besser als die von 2020, Christoph? Oder sagst du einfach, naja, wir machen neue Produkte und wenn wir die relaunchen, dann wird's besser. Aber so bestehende Produkte, die werden natürlich nicht jedes Jahr irgendwie nochmal um 5% verbessert.
Wir haben den größten Sprung in positiver Produktqualität in 2025, weil wir in 2024 nochmal mit 2 Vollzeitleuten, die nichts machen, außer Bestandsprodukte weiterzuentwickeln. Also quasi wie so ein Counterpart zu unserem Produktteam. Das Produktteam entwickelt was, viele neue Produkte und dann hast du oft das Problem, okay, aus dem Augen, aus dem Sinn. Die machen dann die nächste Boxershot und so, aber nicht nehmen sich Zeit, um die bestehenden nochmal ins Detail reinzugehen. Und da hat man auch dieses Temu-Modell, worüber ja alle sprechen. Jeden Tag 10.000 neue SKU launchen, testen, kleine Menge. Wenn's gut, okay, groß bestellen. So, das machen wir auch in der Form. Und das macht das Produktteam, da haben wir knapp 10 Vollzeitleute drauf, immer neue Sachen zu machen. Und dann der Counterpart, wenn was funktioniert, das nochmal ins Detail zu optimieren, haben wir jetzt 2 Vollzeitleute. Die dritte Person fängt jetzt im Februar an. Machen wir jetzt seit knapp 15 Monaten. Und es dauert natürlich, bis die neue Ware da ist und so weiter. Weswegen ich gesagt habe, 25, 26 wiegt der größte, auch merkliche Sprung als Endkonsumenten in unserer Qualität sein. Und zum Beispiel eine der größten Produktprobleme, die wir haben, war bei unseren Boxershorts, dass die Leute im Schritt ein Loch bekommen haben. Das hat was mit dem Schnitt zu tun. Das
ist der Standard bei Männern auch vor allen Dingen.
Voll. Und da haben wir jetzt ein Jahr lang entwickelt und da war ich tatsächlich auch selber intensiv im Projekt mit dabei. Und jetzt haben wir einen Schnitt entwickeln können und Sachen machen und Doppelnaht und haben mit dem TÜV sämtliche Tests gemacht, bla bla bla. Und das hat ein Jahr lang gedauert. Die Ware ist bestellt, aber wir haben natürlich auch Mischbestand, alte Warenbestände, neue. Also es wird dauern, bis jeder, der bei uns im Online-Shop bestellt, diese Boxershorts 2.0 hat, denke ich, wird ungefähr Q4 Ende diesen Jahres sein. Daher lange Antwort, aber ja, es wird vor allem jetzt nochmal echt ein sehr großer Schritt sein, weil wir auch in der Größenordnung sind. Wir können uns jetzt 3 Vollzeitleute dafür leisten, weil wir einfach auch das Volumen dafür haben.
Du hast gesagt, teilweise sind die Sachen bei euch von der Bestellung, bis sie da sind, dauert es manchmal auch ein halbes Jahr. Das hört sich für mich nicht so an, als würden die irgendwie aus Dänemark kommen, sondern vieles kommt wahrscheinlich aus China. Gibt es irgendwelche anderen Hersteller, Länder, bei denen man eigentlich auch einkaufen könnte, wo du sagst, das ist preislich ungefähr ähnlich? Oder sagst du, China, Fernost ist einfach so viel anders als der Rest der Welt, dass man gar nicht anfangen muss, irgendwie zu gucken. Selbst Türkei oder irgendwelche anderen Länder machen da überhaupt keinen Sinn.
Ich war Anfang Dezember, war ich mit dem ARD-Team, weil die gerade so eine Doku über uns drehen, war ich bei unserem neuen Produzenten von Oceans Apart in Italien. Bei Mailand sitzt der. Und tatsächlich, unsere Leggings kommen sehr stark inzwischen jetzt, auch bei Snox stellen wir gerade alles um, aus Mailand. Also das funktioniert. Und auch Boxershorts oder Sportswear, viel aus Sri Lanka, ist gerade extrem im Kommen. Aber eine große Kategorie Socken, wo wir herkommen, ist nahezu unmöglich, dass irgendwo, also 80% aller Socken weltweit kommen aus einem Gebiet aus China, aus Yibu. Und da hast du einfach solche Volumen, Preisvorteile, Infrastruktur und so. Wir haben so viele Sachen geprüft, ob es Portugal ist, ob es Türkei ist. Fast niemand kommt daran, also extrem schwer. Und wir wollen bei jeder Produktkategorie, die über 10 Millionen Euro Umsatz macht bei uns, wollen wir auch immer zwei verschiedene Produzenten in zwei verschiedenen Ländern haben. Und bei keiner Kategorie tun wir uns so schwer wie bei Socken, weil das so zentralisiert und ausgerichtet ist auf China. Ja, daher bei manchen Produkten super einfach und sogar sehr, sehr sinnvoll, wie bei Leggings. Bei Socken echt sehr schwer umzusetzen.
Tun wir mal so, als würdest du sagen, du möchtest in die deutschen Geschichtsbücher eingehen als der Mann, der wieder Sockenproduktion in Deutschland angefangen hat und baust da irgendwie Maschinen, Fuhrparks und so weiter auf, setzt dann die fertige Socke in ungefähr ähnlicher Qualität bei euch auf die Internetseite. Wie viel teurer würde die werden? Was schätzt du? Das Doppelte, das Achtfache, ungefähr, ganz grob.
Ich würde sagen, das Vierfache in der Größenordnung. Und das Problem ist vor allem im Textilbereich das Färben der Baumwolle und die Baumwolle an sich. Weil selbst wenn jetzt irgendwelche anderen Anbieter zum Beispiel sagen, Portugal oder sogar Deutschland, dann ist halt die Wahrheit, dann wird hier eines der 10 Produktionsschritte gemacht, was okay, fein ist. Aber man kriegt keine Baumwolle aus Deutschland. So. Und das ist halt die Hauptbestandteil irgendwie einer Socke. Und ist es dann, also dann auch ökologisch und alles drum und dran sinnvoller, die Baumwolle durch die ganze Welt schicken zu lassen, um hier einfach nur scheinheilig noch irgendeinen kleinen letzten Schritt zu machen, dass man sagen kann, ja, hier wurde das produziert. Daher ist es, wenn man noch diese Baumwolle, also dass hier irgendwo Baumwolle wachsen würde und produziert, dann wären wir 10, 20-fach, wenn es überhaupt möglich wäre. Ja, daher ist es eine schwierig zu beantwortende Frage. Wir hatten aber mal vor 5 Jahren, als auch das ganze Thema bei Adidas mit Futurecraft sehr intensiv war, die haben ja mit 3D-Druckern irgendwie Sneaker hergestellt, haben wir das auch mal intensivst überlegt, ob das nicht irgendwie ein Punkt wäre. Könnte ich mir schon vorstellen in 10, 20 Jahren, dass irgendwie im Fashion-Bereich, ich war gerade in Tokio im Uniqlo-Store, der größte Store der Welt, Wahnsinn, also wo dann wirklich Just-in-Time Sachen produziert werden mit Robotern. Gerade ist es ein Gimmick und so nice zu sehen. Aber wir leben ja jetzt irgendwie gerade in der Robotik-Zeitalter, sagt man ja hier. Ab 25 geht's richtig los mit AI, Agent, Robotics und so. Das kann ich mir schon vorstellen. Also wenn das wirklich Commodity ist, so dass sich das ein Mittelständler auf Scale auch leisten könnte, würde ich das nicht ausschließen, dass das irgendwann sinnvoll ist. Weil das Perverse ist auch, wenn ich mir unsere Produkte anschaue, dass ungefähr 30%, je nach Logistik-Containerpreise, 30% der Boxershorts-Einkaufspreis ist die Logistik. Also das ist, als die Hochzeit war, hat die Logistik, also die Boxershorts aus China nach Deutschland kommen zu lassen, mehr gekostet, als das Produkt an sich selber uns gekostet hat in der Produktion. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also da sehe ich schon, dass Robotik und Labor Costs in Deutschland sind ja so hoch. Und wenn wir, können wir, glaube ich, extrem von Robotics in welcher Form auch immer profitieren, weil dann müssen wir nicht mehr so viel in irgendwelche anderen Länder outsourcen und dann hierher kommen lassen, sondern es ist halt eine andere Kalkulation.
Wir haben ja schon so ein bisschen persönliche Beziehungen mit dem Podcast aufgebaut. Das erlaubt mir an dieser Stelle auch mal eine kritische Frage zu stellen. Ich habe Snox-Socken, ja, die sind mega eingegangen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe sie auch immer mit den Handtüchern im Trockner getrocknet. Ja, also das soll man nicht. Und das kann ich auch sagen, das stimmt, das macht die Socken kleiner. Wird es irgendwann mal eine Lösung geben, dass ich meine Socken in Trockner tun kann und die kommen einigermaßen in derselben Größe raus, wie ich sie reingetan habe?
100% sind wir auch wirklich, würde ich sagen, jetzt so intensiv in dem Projekt seit 6 Monaten. Man nennt das Ganze pre-washed, dass man das in China oder in der Produktion schon, weil dein Shrinking-Effekt nennt man das, ist ja vor allem bei der ersten Wäsche und danach bleibt es relativ so. Also bei der ersten Wäsche geht es um 50% ein, jetzt übertrieben gesagt, ja. Und danach nur noch um 2-3%. Und daher ist unsere Lösung gerade, woran wir arbeiten, dass wir es entsprechend einmal bei der Produktion selber schon intensiv waschen, auch mit Trockner, sodass dieser Effekt schon passiert ist und als Endkonsument es nicht mehr vorkommt oder du es einfach nicht mehr so wahrnimmst, weil das ist tatsächlich ein Problem, gerade bei unseren Füßlingen, die zu 95% aus Baumwolle, also Baumwolle geht am meisten ein, gerade da ist es echt ein Problem, an dem wir ja intensiv arbeiten.
Aber schon witzig, also wahrscheinlich, wenn du sagst, man muss es nur 1-2 Mal schon da waschen und trocknen und dann ist der größte Effekt hinter sich, dann ist das wahrscheinlich zwar natürlich extra Kosten und Aufwand, aber gefühlt, ja, würde ich denken, das ist ja Raketenwissenschaft, für solche Socken, die nicht mehr eingehen, bin ich ja bereit, irgendwie das Doppelte zu zahlen. Also das könnte ich mir super, super gut vorstellen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, zumindest bei mir, denn wenn mir jemand garantiert, ich kann das irgendwie trocknen und es geht kaum oder nicht mehr ein, zahle ich für Socken wahrscheinlich fast jeden Preis. Also insofern ganz spannend.
Bin ich bei dir und das ist auch eine Diskussion, die wir intern führen. Das Problem ist die Infrastruktur bei unserem Lieferanten. Die sind nicht dafür ausgelegt, alles am Ende nochmal in die Waschmaschine zu machen. So, deswegen ist es so, dass du die Infrastruktur beim Produzenten selber verändern musst. Und wenn man sich dann noch vorstellt, in unserem Volumen haben wir für unsere Bestseller 5-6 verschiedene Produktionsstandorte, weil das Volumen einfach nicht geht. Und das ist dann das Problem. Du kannst ja nicht dann bei jeder 5. hat es, und aber die 80% anderen nicht. Also deswegen, so einen Sample haben wir schon. Gar kein Problem. Es ist gerade wie bei so einem Tesla, es auch der Fall war, das in Serienproduktion in großer Stückzahl hinzubekommen, da scheitern wir gerade dran oder ist wahnsinnig schwer.
Was natürlich für die Zuhörenden eine tolle Chance ist, unternehmerisch tätig zu werden, indem ihr zum Beispiel ein neues Schiff baut, wo die Sachen zwischen China und Europa währenddessen gewaschen und getrocknet werden. Killer. Also wer das sozusagen baut, ja, der hat ausgesorgt. Der braucht keine Angst vor AI zu haben. Schuhe habt ihr probiert. War, glaube ich, jetzt nicht das erfolgreichste Projekt. Ja, ich glaube, nur 1% eurer Kunden hat gesagt, Schuhe ist was für mich, das schaue ich mir mal an. Woran liegt das? Glaubst du, es ist halt diese Budgetgeschichte, wo du sagst, die haben eh pro Jahr nur wenige 100 €, die sie zu dem Thema ausgeben? Oder sagst du, naja, wenn jetzt irgendwie ein großer, bekannter Fußballer Snox tragen würde, dann wäre es vielleicht irgendwie möglich. Aber eigentlich ist Snox eher so eine smarte Marke für drunter. Aber dass jemand damit so eine Art Status am Fuß Snox hat, ist die Marke noch nicht. Was von beiden trifft eher zu?
Letzteres, dass die Marke da noch nicht so weit ist. Aber auch in dem Hinblick, wirklich spannenderweise, bevor ich hier in den Podcast rein bin, hat ein Insolvenzverwalter mich erreicht und hat gesagt, hey, hier, ein Sneakerhersteller und Sneakerstore, 10 Millionen € Umsatz, pleite gegangen, willst du nicht zuschlagen? Was ich damit sagen will, ist, wir fühlen uns total wohl, wie unsere Marke positioniert ist, so der langweilige Basic-Anbieter, weil du da, blöd gesagt, Geld verdienst, weil du hast deine schwarze Boxershorts, egal in welchem Monat, egal welche Wirtschaftskrise, du hast halt Nachfrage, ist nicht Fashion und Trend, du hast keinen Hype, wo du deinen Umsatz in einem Jahr mal verzehnfachst, weil irgendwie es gerade der heiße Shit ist, aber danach geht's wieder bergab, sondern du bist ein Mittelständler, du versuchst jedes Jahr aufzubauen und so weiter. In dieser Positionierung fühlen wir uns wohl und sorgt aber auch dafür, dass wir halt nicht die coole Lifestyle-Marke sind, wo man sich jetzt einen Sneaker kauft und das ist ein Statement. Und ich bin selber ein riesen Sneaker-Fan und da hat ja auch damals meine Geschichte als Unternehmer irgendwie auch angefangen. Sneaker ist halt etwas, ein Statement oftmals oder etwas, das ist das, was man vor allem auch sieht, so einen weißen Sneaker, so da, wenn du dein Gesamtbudget für dein Outfit anschaust, ist als einzelne Kleidungsstück ist der Schuh bei fast jedem Deutschen das, wo man am meisten Geld ausgibt und deswegen ist dort die Marke so wichtig wie bei keinem anderen Kleidungsstück. Lange Antwort.
Ja, ihr habt es probiert. Noch ist nicht der Fall. Die Marke wird aber immer mehr, geht immer mehr auch in eine Premium-Richtung. Insofern könnte es sein, dass irgendwann nochmal wieder angeguckt wird, ob es dann irgendwie Sinn macht oder ob die Leute dann irgendwie sagen, wir wollen noch andere Sachen von euch anziehen.
Genau. Und gegebenenfalls irgendwann mal tatsächlich einen Zukauf zu machen, dass man wirklich sagt, eine andere Marke, die jetzt für einen geilen, crazy Schuh steht. Aber Snox selber, habe ich immer gesagt, wird jetzt nicht die große Sneaker-Marke, weil dann muss man auch zu viel aufgeben. Also da müssen wir eine Lifestyle-Fashion-Brand werden. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen unsere langweilige wie Uniqlo-Basic-Marke bleiben. Weil da kommen wir her und da verdienen wir auch unser Geld. Und auch ganz wirtschaftlich gesehen, wir haben ja mit Snox irgendwie letztes Jahr 17 Millionen Euro Cash generiert mit dem langweiligen Business, um jetzt vielleicht more fancy Yoga-Lifestyle-Marke wie Oceans Apart zu kaufen. Also so sehen wir eher vorne raus. So, wir glauben dran, so Sachen zu kaufen und ergänzen und dass das wichtig ist. Wir glauben nur dann eher an ein House of Brands mit verschiedenen Marken und nicht zwanghaft, krampfhaft versuchen, alles unter Snox zu packen.
Ich habe mir gemerkt, dass ihr sagt, TikTok als Vertriebs- oder Marketingkanal ist für euch nur so halb interessant oder halb erfolgreich, teilweise hohe Kosten, ständig neue Creatives, ständig muss man sich irgendwie was Neues überlegen, weil da irgendwie die neuen Trends passieren. Ihr arbeitet gerne mit Influencern und sagt, das ist dein Lieblingsmedium, auch weil da immer ein Teil Branding mit dabei ist. Ja, also selbst wenn nicht direkt was abverkauft wird, aber wenn Leute irgendwie hunderttausende Fans haben und sagen, ich empfehle euch oder lege euch dieses Produkt ans Herz, bleibt auch immer so ein bisschen Branding hängen. Angenommen mal, ich habe eine 250.000 Abonnenten, habe ich leider nicht, aber auf Insta und ihr wollt mit mir zusammenarbeiten. Ihr ruft jetzt an, wie läuft so ein typisches Gespräch ab?
Wir kriegen deine Story-Views, das ist das Entscheidende. Also bei einer 250.000 Instagram-Story-Views, wenn es geil ist, 100.000, wenn es schlecht ist, irgendwie 20.000. Und dann wird dann TKP in der Regel von um die 25 Euro plus minus drangelegt. Du schickst uns die Statistiken und so weiter und dann wird dann ausgerechnet, was du uns quasi wert bist, weil wie viel davon sind auch in Deutschland. Und dann wird da irgendwie mal 25 TKP drangelegt. Ja, und dann wird darüber verhandelt. Dann kriegst du die Produkte zugeschickt, dann testest du die und wenn du sagst, ja, Qualität, alles drum und dran passt, ich poste, dann wird ein Tag von uns vorgegeben. Wir gucken immer Anfang, Ende des Monats, gerade sonntags, weil da die höchsten Conversion Rates sind. Dann postest du, kriegst dein Geld überwiesen und beide Seiten sind hoffentlich happy und wir buchen dich erneut.
Dieses Jahr stehen bei euch wahrscheinlich einige große Umsatzevents an. Was sind so die größten Umsatzevents des Jahres?
Wir haben 4 Sales Events im Jahr, pro Quartal 1. Ein großes, also das erste im Jahr, das wird jetzt im Februar passieren, das ist nicht so groß, weil es ist noch nicht warm draußen, aber es ist irgendwie noch so ein bisschen Winterdepression und es ist kein Q4. So, deswegen das Februar, März, erstes Quartal ist okay. Dann das nächste ist rund um April, Mai. Das ist für uns extrem stark, weil wir dort unsere Sneakersocken, also es ist Frühling, die Leute brauchen Sneakersocken, kurze Socken, das läuft schon sehr gut. Dann haben wir im August immer unser Geburtstagsevent. Das ist auch sehr, sehr gut und da kriegt man mit die besten Rabatte bei uns, weil die Saison ist vorbei von den Sneakersocken und wir müssen dann unsere Lager leer machen, weil sonst müssen wir die ja wieder ein halbes, dreiviertel Jahr lang die kurzen Socken mitschleppen. Also wenn man bei Snox die besten Angebote haben will, ganz rational gedacht, sollte man im August-Event einkaufen. Aber am meisten Umsatz letztes Jahr jetzt gesehen haben wir dann doch, im Geburtstagsevent haben wir am meisten Umsatz gemacht. Am Black Friday sind dann die Werbepreise so hoch, dass es auch extrem gut ist, also Platz 1 August-Event, Platz 2 Q4, dann kommt das April-Event und dann abgeschlagen das Q1-Event. So, das ist.
Vielen Dank. Also es ist super spannend immer, dass du das halt wirklich alles so erzählst und ich versuche so, ja, da muss, also wirklich macht immer echt Spaß. Es ist, glaube ich, auch für die Zuhörenden wirklich immer ein Traum, dass du da so tief und genau drauf einsteigst. Erstmal vielen Dank als kleines Zwischendankeschön. Wir hatten eben die Schuhe, die haben nicht so super funktioniert. Ich glaube auch das Thema Internationalisierung in die USA ist jetzt im zweiten Versuch auch nochmal wieder auf on hold gestellt worden. Gib uns da mal so ein Zwischenfazit. Wird es einen dritten Versuch geben oder wirst du sagen, aus den Gründen sind wir uns sicher, haben die ersten zwei Versuche USA nicht geklappt? In welche Richtung können wir das so von außen einschätzen?
Boah, USA ist kein deutscher E-Commercer erfolgreich. Also das glaube ich erstmal die kurze Antwort. Es gibt zahlreiche, die es probieren, auch für die Investoren, Equity Story, aber Geld verdienen, wirklich netto Geld verdienen, macht da eigentlich so gut wie keiner, außer winzige Nischen, Es gibt so ein, zwei Beispiele mit Tonys, die es irgendwie nach jetzt jahrelang, glaube ich, mal Richtung Break-Even laufen, aber du brauchst so tiefe Taschen, weil da ist halt noch dieses Retention-Game nochmal deutlich höher. Du kaufst Neukunden unfassbar teuer ein, die Amerikaner konsumieren mehr und dann hoffst halt, dass sie so viel mehr konsumieren, dass sich das halt irgendwann lohnt. Ja, für uns der erste Versuch, muss ich sagen, im Nachhinein ärgere ich mich, weil wir waren nach 6 Wochen waren wir Break-Even und wahnsinnige Wachstumsraten. Unser Problem war zu dem Zeitpunkt wieder hier Warenfinanzierung. Wo wir herkommen, wir müssen ja immer aus einem Euro 3 machen, um weiter wachsen zu können, weil wir hatten kein Investorengeld, gar nichts. Und dann war, zu dem Zeitpunkt war, dass wir in den USA gerade aus einem Euro vielleicht 1,50 Euro gerade gemacht haben, also so slightly besser. Aber in Deutschland waren wir halt noch so, wir machen aus einem Euro 3 oder 4 Euro so. Und dann war es, wir kannten ja nichts anderes. Und dann waren wir so, ey, warum sollen wir USA machen, wenn das damals, wenn man sich überhaupt, das ist ja nur 1-2% EBIT, so, das macht doch keinen Sinn, wenn wir gerade in Deutschland 10-15% EBIT haben, so, warum strampeln wir uns da ab? Jetzt im Nachhinein hätten wir das durchgezogen, hätte Fahrradkette, aber wären wir da, glaube ich, wahnsinnig groß werden können, aber wir konnten es uns einfach damals von der Warenfinanzierung nicht leisten. Jetzt der zweite Versuch, ärgere ich mich über mich selber, dass wir es überhaupt gemacht haben, weil es macht einfach keinen Sinn, wenn die Marketingkosten, die Logistikkosten sind in den USA auch viel höher, weil das Land einfach halt wie ganz Europa ist von der Fläche, das vergisst man halt immer. Ja, der zweite Versuch war dumm, der erste war einfach ärgerlich, dass wir das Geld nicht hatten.
Du hattest vorhin gesagt, das Team ist dir besonders wichtig. Wie stehst du zum Thema Remote versus Vor-Ort-Arbeit?
Bei uns darf jeder remote arbeiten. Ausnahme, ein paar Stellen natürlich eine Office-Managerin, klar musst du vor Ort kommen, aber ach, ich finde es gerade geil, dass die ganzen großen Corporates wieder alle ins Office berufen. Und ich sage, es ist gerade kein Wunder, dass wir gerade den Peak haben an Bewerbungen bei uns. Über 1000 Bewerbungen pro Monat gehen ein.
Wow.
Ja, für uns ist es Hammer, muss ich einfach sagen, wenn alle anderen wieder. Also ich finde es irgendwie auch so absurd. Die Mitarbeitenden haben doch ihr gesamtes Leben darauf ausgelegt. Also bei uns auch. Die leben in Schweden, Portugal, Bali. Whatever. Und jetzt sagt man so, auch hier Trump auf einmal unterschrieben, ja, alle müssen jetzt wieder
immediately.
Ja, immediately. So, what the fuck? Also das ist doch unmenschlich. So, soll ich mein Haus verkaufen? Also das fehlt mir bei der ganzen Diskussion. Es steht ja wohl nicht außer Frage, dass man vor Ort Sachen besser machen kann. Ohne Frage. Und dann auch an der Kaffeemaschine da Sachen entstehen. Ich bin auch selber im Office vor Ort. Aber ey, wenn jemand, also zum Beispiel 3 Mitarbeitende von mir sind, also die direct an mich reporten, so quasi meine wichtigsten Ansprechpersonen. Eine Person wohnt in Schweden und 2 wohnen in Portugal. Und für ihre persönliche Motivation ist es 120-130% so. Rational gesehen, klar, würde ich die ins Office ordern, wären wir nochmal produktiver, rational. Aber dadurch, dass es ja ein emotionales Thema ist und die jeden Tag 20% besser gelaunt aufstehen, weil sie in Portugal morgen surfen konnten, gehen sie für mich jeden Tag die Extrameile und arbeiten mehr für mich da. Und das fehlt mir in dieser ganzen Diskussion. Gut aber für uns, weil die ganzen Leute, die gar keinen Bock haben, ins Office zu kommen, die bewerben sich gerade bei uns oder bei anderen Remote-Companies.
Ich würde sagen, da können die Leute mal zuhören oder die Unternehmen mal zuhören, die gerade wieder so Back-to-Work-Initiativen fahren, dass das natürlich auch potenzielle Verluste an Brains oder an Creativity oder sowas mit sich bringt. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich möchte mal versuchen, so 2 persönliche Fragen zu stellen, Johannes. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Würdest du sagen, dass du viel Geld verdienst?
Ja.
Ja, ne? Was würdest du sagen, ist der höchste Preis, den du dafür zahlst, den man so von außen nicht so mitbekommt?
Meine alten Freunde verloren zu haben oder einfach eine wahnsinnige Distanz zu ihnen zu haben, weil meine Interessen halt auch dadurch andere sind. Ich seit 8-9 Jahren fahre ich mit 300 km/h auf der linken Spur und ich liebe das und ich liebe meine Businesswelt und ich darf mit Leuten wie dir sprechen und mit anderen ganz tollen Persönlichkeiten. Aber dann ist natürlich eine Kluft, wenn ich dann mit meinen Freunden aus der Schulzeit oder mit denen ich studiert habe und die haben Probleme wie, hey, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch meinen Master machen soll oder meinen Doktor. So, das sind einfach die Interessen so weit weg, weil ich mich mit so ganz anderen Themen beschäftige. Ja, und wir haben zum Beispiel so eine WhatsApp-Gruppe, wo so die 10 Kumpels von früher, der Freundeskreis, und die treffen sich einmal die Woche so ich bin da vielleicht alle 6, 7, 8 Wochen, weil ich mich selber nicht ganz so wohl fühle, weil die 9 Leute haben Probleme und tauschen sich aus und ich sitze dabei wie Falschgeld. Ich habe volles Verständnis für die. Ich verstehe das. Ich bin aber nicht der richtige Gesprächspartner dafür. Ich sitze quasi am anderen. Ich habe andere Probleme. Ich bin halt selbst Arbeitgeber, whatever. Deswegen habe ich nicht die Probleme eines Arbeitnehmers. Ich habe andere Probleme. Keine davon beiden ist wichtiger oder unwichtig, sondern einfach der Austausch, weil man so verschiedene Welten hat. Das würde ich sagen, ist definitiv der höchste Preis, den ich dafür zahle.
Vielen Dank. Und in der letzten Frage versuche ich sozusagen nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Wir sind jetzt im Jahr 2050. Du warst wahnsinnig erfolgreich. USA hast du geschafft, hast diverse Sneakermarken inzwischen, die gehören zu eurer Brandhouse mit dazu. Und jetzt schreibst du mal ein Buch und da sind so alle Themen drin, wie du sagst, ne? So retrospektiv schaue ich mal zurück. Was wäre so ein Kapitel, wo du sagst, das endlich kann ich mal drüber schreiben, weil damals in den ersten 10 Jahren von Snox hätte ich darüber nie so richtig reden können. Aber jetzt kann ich mir auch mal erlauben zu sagen, das ist ein wichtiges Thema gewesen, was eigentlich auch in Podcasts wie dem mit dem Christoph und anderen immer unterrepräsentiert ist.
Auch eine sehr, sehr geile Frage. Zwei Sachen kommen mir in den Sinn. Ein Kapitel wäre auf jeden Fall die Geschichte. Wir haben ja einen Teil von Snox verkauft und ich habe die Hälfte des Geldes auf eine Kryptobörse gepackt gehabt. Einfach nur, weil es da 5% Zinsen aufs Tagesgeldkonto gab. Ich habe keine Kryptowährung gekauft, sondern nur, weil es da gerade... Genau. Und ich habe das Geld verloren. Die Börse heißt FTX, kann man sich mal googeln und auseinandersetzen. Zweitgrößte Kryptobörse der Welt gewesen. Das heißt,
war die Hälfte deines Secondaries sozusagen.
Genau. Und man muss dazu sagen, ja, auch mein Mitgründer ist inzwischen ja nicht mehr mit dabei und wir haben die gleiche Summe bekommen. Ich mache das noch operativ, er nicht. So, diese mentale Herausforderung, dass man die Hälfte von dem, was man erarbeitet hat, von heute auf morgen verliert. Plus nochmal, man selber gerade arbeitet, der Geschäftspartner nicht mehr arbeitet, aber dementsprechend gerade das doppelte Vermögen hat. Ich würde diese Erfahrung, das hört sich dumm an, aber nicht missen wollen, weil daraus entstanden, weil durch diesen Verlust habe ich viele andere Businesses gemacht, unter anderem auch hier die Personal Brand so vorangetrieben, weil ich damit Geld verdiene, weil ich das meine Art von Verarbeitung war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt erst recht, aber hätte ich das doppelte Vermögen gehabt, dann hätte ich erst recht nicht mehr arbeiten müssen und hätte nicht so den Drive. Deswegen, ich glaube, nett so auf 2050 gesehen, glaube ich, war das ein riesengroßer Win. Aber auf die letzten 2,5 Jahre gesehen, wahnsinniger mentaler Abfuck. Also das wäre auf jeden Fall so ein...
Hast du darüber schon mal gesprochen? Ich kenne die Geschichte gar nicht.
Ja, immer mal wieder so am Rand. Auch zum Beispiel bei Bitpanda war ich im Krypto-Podcast. Da passt es natürlich ganz gut. Aber ich will auch kein Mitleid dafür. So. Also ich bin Banker, Risikoabwägung, so, ey, that's life. Es ist eine fucking scheiß Ding-Story. Ich habe viel geweint deswegen, als ich es erfahren habe, ich musste sofort brechen. Es ging mir wirklich so, so scheiße, ein paar Millionen wirklich zu verlieren.
Wann war das? Ende ersten Jahreshälfte 23?
November 22.
November 22, okay.
11. Ja, okay. November. Also es sind jetzt genau 2 Jahre her. Es scheint so, dass ich das Geld wieder zurückbekommen würde. Aber da auch Fun Fact, seit März 23, jetzt 1,5 Jahre, habe ich eine offizielle Mail von FTX, dass sie sagen, hey, hier bitte noch einmal verifizieren, du kriegst jetzt dein Geld zurück. Wir melden uns in den nächsten Wochen bei dir. Also quasi warte ich auch da seit 1,5 Jahren so, dass ich morgens aufwache und auf einmal ist das Geld wieder da. Toi, 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 ich krieg es, ich bin guter Dinge. Aber das wäre auf jeden Fall ein Kapitel, wie man mit so einem mentalen mit so einem riesengroßen Herausforderung auch dealt und währenddessen die Firma weiter voran und so und nicht in so einen total gebrochen wird und sagt, hey, die ganze Welt ist so unfair zu mir und es ist alles so blöd und keine Ahnung was.
Geheiratet hast du auch noch in der Zeit, oder?
Ja, jetzt aber gerade erst im September. Deswegen, rausgezoomt, ich habe das geilste Leben. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit komme. Aber trotzdem so diese mentale Struggle mit der Enttäuschung mit sich selber, warum habe ich das überhaupt gemacht und, ist schon wahnsinnige Challenge, die ich da irgendwie für mich selber auch verarbeiten musste.
Johannes, Tausend Dank. Also sowohl für mich als auch für die Zuhörenden ist das eine große Freude, die Tiefe, die Offenheit, mit der du darüber sprichst. Und ich bin sicher, dass es nicht nur für viele, die dazuhören, irgendwie eine kurze Freude ist und dann schalten sie wieder ab und machen was anderes, sondern ich bin sicher, dass es unter den Zuhörern bei mir, bei anderen Podcasts Leute gibt, die sagen, der Johannes Kliesch, der hat Anteil daran, warum ich unternehmerisch tätig wurde, warum ich was gegründet habe, warum ich vielleicht eine Entscheidung getroffen habe. Insofern gibt es wahrscheinlich auch so viele unsichtbare Geschichten, von denen du nie Feedback gehörst, aber wo ich mir sicher bin, dass du die Leute direkt, indirekt beeinflusst hast und das sozusagen, finde ich, eine ganz tolle, verantwortungsvolle, gute Geschichte, die du machst mit dieser offenen Kommunikation, die du so machst. Vielen, vielen Dank, das machst du wirklich ganz toll, hat mir viel Freude gemacht.
Danke für die Blumen. Bedeutet mir viel und mir ist es auch wirklich wichtig, Aufklärung zu machen, die schönen, aber auch die Scheißseiten von allen diesem Unternehmertum zu zeigen. Ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit und danke, dass jetzt, glaube ich, zum dritten Mal oder so hier.
Ich glaube tatsächlich zum dritten Mal, ja.
Ja, genau. Also alle guten Dinge sind hoffentlich nicht nur drei. Wir machen dann in den nächsten Jahren wieder ein Update. Vielen Dank, dass ich jetzt hier so oft schon quasseln durfte.
Ich freue mich drauf. Also, viel Erfolg euch und euch zu Hause auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, oder bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch bis zum Ende dabei geblieben sind. Das war wirklich eine fesselnde, packende Story mal wieder von Johannes. Uns gibt's nächsten Montag wieder mit dem nächsten tollen Gast, mit der nächsten tollen Geschichte. Sei auch du dann wieder dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße vom
Johannes
und vom Christoph. Tschüss.
Ciao.